Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Dieser Tage eröffnet in Nordrhein-Westfalen eine der ersten sogenannten Smart Factories. Diese Testfabrik vernetzt Menschen und Roboter und soll die industrielle Produktion noch effizienter machen. Aber auch an anderen Stellen in unserem Alltag spielt Effizienz eine große Rolle. In der Schule soll effizient gelernt und gearbeitet werden. Und Manager werden in Effizienztrainings auf Schnelligkeit getrimmt. Aber was heißt das eigentlich genau, Effizienz? Kann Effizienz glücklich machen? Und wie hoch ist der Aufwand? Was ist der Ertrag? Mirko Heinemann ist diesen Fragen in seinem Feature nachgegangen.
Man kann durchaus sagen, dass Effizienz ein wichtiges Evolutionskriterium ist.
Der Wunsch nach immer mehr Produkten und Dienstleistungen aus Rohstoffen und Arbeit zu machen, stand am Anfang dieser Effizienzmaschine. Das war ein Versuch, den Mangel, den es ja durchaus gab, zu beseitigen, ein verständlicher Versuch.
Ich muss überhaupt nicht der Schnellste sein, weil oft ist ja der Schnellste dann nach einigen Jahren der, der gesundheitliche Schäden davon trägt.
Survival of the fittest, also Überleben des Bestangepassten, könnte man auch umschreiben in Survival of the cheapest. Das heißt also Überleben des Billigsten. Und das zeigt schon, dass hier Ressourceneffizienz durchaus eine große treibende Kraft ist.
Das Problem ist nicht die Technik, dass es jetzt geht, sondern die Verhaltensanforderungen, die damit verknüpft sind. Die Reaktionsgeschwindigkeit soll eben gewaltig sein. Das ist das Problem.
Ich habe gar nichts gegen Effizienz, nur Effizienz sagt, dass man ein bestimmtes Optimum erreichen muss.
Wie können wir noch effizienter werden?
Florian Schumacher ist ein Pionier der sogenannten Self-Tracking-Bewegung. Schon vor 5 Jahren hat der Münchner begonnen, seine Gesundheitswerte mit Hilfe von tragbaren digitalen Geräten, sogenannten Wearables, zu erheben.
Bei mir geht es darum, dass ich Leistungsfähigkeit optimieren möchte, also die Voraussetzungen für das, was ich in meinem Leben erreichen möchte, schaffe, dadurch, dass ich mich um eine körperliche Gesundheit, um eine Fitness bemühe durch Bewegung, durch Ernährung, durch Schlaf. Insofern ist es einfach eine selbstgewählte Optimierung, um das, was mir im Leben wichtig ist, zu erreichen.
Fitnessarmbänder oder Smartwatches messen Bewegungen, den Puls, manche auch den Blutdruck. Die Daten werden gesammelt und nach Bedarf ins Internet hochgeladen, um sich mit anderen oder mit Empfehlungen von Medizinern zu vergleichen. Ziel ist es, möglichst gesund zu leben.
Ich habe jetzt seit 5 Jahren Armbänder verwendet und mit deren Feedback gelernt, was es bedeutet, mich gesund zu bewegen im Alltag. Habe also meine Gewohnheiten optimiert. Und jetzt kriege ich von dieser Uhr Feedback, wenn ich mal abweiche von meinen ansonsten relativ guten Bewegungsgewohnheiten.
Der Maschinenbauingenieur hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er arbeitet als Berater für digitale Gesundheitslösungen und hält Vorträge zum Thema Selbstoptimierung. Außerdem hat er den deutschen Ableger der Quantified Self-Bewegung gegründet. Ein Forum für Menschen, die sich gegenseitig motivieren und über neue Möglichkeiten des Self-Tracking informieren.
Florian Schumacher benutzt eine digitale Smartwatch, eine Armbanduhr vom Hersteller Apple mit Pulsmesser und Bewegungsmelder. Die Uhr überwacht das Bewegungsprofil ihres Nutzers und meldet sich, wenn er sich bewegen soll. Dann ploppt eine Erinnerung auf dem Display der Uhr auf.
Vor 100 Jahren noch haben sich die Menschen 4 oder 6 Stunden pro Tag bewegt. Und wenn wir das heute schaffen, uns vielleicht nur 2 Stunden zu bewegen, dann sind wir nicht ganz so schlecht dran. Insofern gibt Apple einem einfach ein Kalorienziel vor, das man dann steigern kann.
Statt eines Mediziners fungiert bei der Smartwatch ein Apple-Programm als Coach. Es unterteilt Bewegungen in 3 Aktivitäten. Bewegen, trainieren und stehen. Rund 500 Kalorien am Tag sollen die Träger der Uhr mindestens mit moderater Bewegung verbrauchen. Dazu kommt ein Zeitraum, in dem man anstrengende Dinge tun soll, also Sport treiben.
Hier wird von Apple vorgeschlagen, dass das 30 Minuten sein sollen.
Wer am Schreibtisch arbeitet, wird von der Uhr in regelmäßigen Abständen dazu aufgefordert, seine Sitzhaltung aufzugeben.
Apple gibt hier vor, in 12 Stunden mindestens einmal pro Stunde aufgestanden zu sein.
Florian Schumacher wird nur noch selten ermahnt. Nach 5 Jahren Selbstoptimierung ist sein Bewegungsmuster so gut, dass er fast nur noch positive Nachrichten erhält.
Und ich kriege aber auch ein Feedback, wenn ich mal etwas besonders toll mache, wenn ich also eine lange Fahrradtour mache. Und das kann schon motivieren, da freut man sich so ein bisschen über die Bestätigung. Das Schöne ist, also man hat da eigentlich wie so eine Art Coach, der überwacht.
Das Versprechen? Die Digitalisierung wird uns alle gesünder, leistungsfähiger und damit noch effizienter machen. Das hat aber seinen Preis. Die Konzerne sammeln bereits heute die Gesundheitsdaten ihrer Kunden und benutzen sie zur Optimierung ihrer Software. Die Daten können aber auch an Ärzte und Krankenkassen geschickt werden oder an Arbeitgeber oder an Lebensversicherer oder. Der gläserne Patient. Das ist der Preis für gestiegene Gesundheitseffizienz.
Wer das nicht möchte, wird zwangsläufig zurückbleiben. Wenn Menschen wie Florian Schumacher sich ständig verbessern, wächst die Kluft zwischen denjenigen, die sich der Technik verweigern, und denen, die sie nutzen. Digitale Spaltung nennen das Kritiker. Florian Schumacher hingegen schätzt die Unbestechlichkeit der Technik.
Durch die Selbstvermessung werde ich erstmal unabhängiger. Ich muss mich nicht direkt mit dem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen oder mit dem Freund im Sportverein vergleichen. Und vor allem, ich kriege ein objektives Feedback.
Menschen kommen in diesem Konzept nicht mehr vor. Wenn soziale Kategorien wegfallen, wird die Effizienz zum bestimmenden Kriterium. Und wenn es über Gesundheitsdaten möglich ist, Menschen nach ihrer Arbeitseffizienz zu kategorisieren, treten Ungleichheiten noch stärker hervor.
Arbeitseffizienz, Energieeffizienz, Zeiteffizienz. Das ist das Mantra der Manager in unserer hochentwickelten Marktwirtschaft. Dabei bildet die effiziente Produktion die Basis unseres Wohlstands. Erst die effiziente Bewirtschaftung von Agrarflächen hat eine sichere Ernährungsgrundlage geschaffen. Ein effizientes Staatswesen ist Voraussetzung für Frieden und eine funktionierende Wirtschaft. Mit der Industrialisierung und einer effizienten Gesundheitsversorgung haben wir ein zuvor nie gekanntes Wohlstandsniveau erreicht.
Dabei ist die Effizienz in unserer Gesellschaft zum prägenden Begriff geworden. Wir wohnen in Effizienzhäusern, wir predigen Energie- und Ressourceneffizienz. Unseren Kindern bringen wir Lerneffizienz bei. Sogar unser Fußball ist effizient.
Wir wollen mit minimalem Einsatz von Zeit und Ressourcen möglichst viel erreichen. So hat man es uns beigebracht. Statt unsere freie Zeit zu genießen, checken wir Mails, schreiben Kurznachrichten, schauen, was auf Instagram oder Facebook los ist, oder wir telefonieren. Arbeit, Freizeit, sogar die Ferien sind minutiös durchgeplant. Die Effizienz ist zu einem bestimmenden Faktor in unserem Leben geworden. Wie können wir noch effizienter arbeiten?
Auf einem Hügel am Rand der Stadt Lemgo steht die Fabrik der Zukunft. In der Smart Factory OWL für Ostwestfalen-Lippe werden moderne Schreibtischlampen am Fließband produziert. Ein mannshoher Roboter steckt Bauteile in einen Rahmen. Er arbeitet als einer der ersten Industrieroboter ohne Schutzkäfig direkt neben seinem menschlichen Kollegen. Seine Hülle ist mit Schaumstoff gepuffert, damit er niemanden verletzt.
Kameras an der Decke zeichnen alle Bewegungen von Menschen und Maschinen in der Halle auf und senden sie an den Zentralcomputer. So kann jeder Fertigungsschritt erfasst und analysiert werden. In alle Bauteile wurde ein Mikrochip implantiert. Sie kommunizieren also direkt mit den Maschinen, die sie produzieren. Im Leitstand hinter einer Glasscheibe mit Blick in die Halle kann der Ingenieur auf Knopfdruck jeden Schritt der Produktion überwachen. Eine Software berechnet, wie viel Zeit und Energie die Fertigung benötigt.
Überall dort, wo heute in der Produktion Informationsbrüche da sind, einige Dinge noch gar nicht in digitaler Form vorliegen, das ist für uns immer ein Hinweis darauf, dass man dort Ineffizienzen hat und wir das mit Digitalisierung optimieren können.
Jürgen Jasperneite ist Leiter des Fraunhofer Anwendungszentrums für industrielle Automation und Initiator der Smart Factory. Vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt, können sich hier mittelständische Unternehmen aus der Region über die Digitalisierung der Produktion informieren. Als Industrie 4.0 geistern Projekte wie diese seit einer Weile durch die Öffentlichkeit. Sie befinden sich noch in den Anfängen, aber fest steht, Industrie 4.0 wird die gesamte Wirtschaft verändern.
Aus meiner Sicht ist Industrie 4.0 eigentlich dreigeteilt. Wir haben die intelligenten Produkte, die intelligente Produktion und die digitalen Geschäftsmodelle.
Was das bedeutet? Die industrielle Fertigung wird immer flexibler. Kunden, die eine Schreibtischlampe kaufen möchten, können über das Internet ein Exemplar nach ihren Vorlieben bestellen. Der Befehl geht direkt an die Maschine, die automatisch das gewünschte Produkt herstellt.
Produzierende Unternehmen werden mit Hilfe von Industrie 4.0 einen großen Sprung machen. Sie werden noch hochwertigere Produkte, noch preiswerter und noch schneller herstellen können. Auch die Arbeitswelt wird sich verändern. Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums sollen durch die Digitalisierung weltweit 5 Millionen Jobs wegfallen.
Ich habe gerade mit einem Unternehmer gesprochen, der in seine Fabrik kam und es war endlich soweit, dass seine Fertigung ohne Menschen lief. Und dann hat er gesagt, er hätte sich erstmal von der Freude eine Viertelstunde in die dunkle Fabrik gesetzt.
Die menschenleere Fabrik. Utopie oder Albtraum? Die Volkswirtschaftlerin und Philosophin Christine Ax schwankt zwischen Skepsis und Hoffnung. Wie immer beim Einsatz von Technik komme es vor allem auf das Wie an.
Ich würde euch mit einem Spruch von William Morris gerne antworten, der gesagt hat, wir sollten Maschinen da einsetzen, wo sie sinnvoll sind, und wir sollten sie dort nicht einsetzen, wo sie nicht sinnvoll sind.
Der britische Philosoph und Ingenieur William Morris hat bereits im 19. Jahrhundert gefordert, dass Technik im Arbeitsprozess nicht vorrangig der Effizienz, sondern vor allem dem Arbeiter dienen solle. Dieser Aspekt spielt auch in der digitalen Fabrik des 21. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle.
Während jetzt in den letzten Jahren viele Projekte sehr technologisch geprägt waren, kommen jetzt zunehmend auch diese Arbeitsgestaltungsaspekte, die Technologieakzeptanz, Technologieverträglichkeit in den Vordergrund.
Jürgen Jasperneite glaubt nicht an die menschenleere Fabrik. Zumindest in der Montage von komplexen Geräten werden Roboter den Menschen nicht ersetzen können. Und dort, wo einfache Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden, sind wiederum Menschen mit ihren kognitiven und kreativen Fähigkeiten gefragt. Jobs wird es daher auch in der Industrie 4.0 immer geben. Davon ist Jasperneite überzeugt. Aber die Aufgaben werden anspruchsvoller.
Das heißt, es ist eher so open-minded und nicht dieses tayloristische, ich kriege morgens jetzt meinen Auftrag von 8 bis 16 Uhr und um 16 Uhr ist alles vorbei, nächsten Tag hat schon wieder jemand anderes für mich vorgedacht. Ich glaube, das wird mehr von einem Verwalten oder Abarbeiten hin zu einem Gestalten transformiert werden müssen. Gilt es nicht nur für die Managementaufgaben, sondern das gilt auch für den Werker am Band.
Der Mensch wird also in Zukunft weiter gefragt sein und immer stärker auch gefordert. Vielleicht auch überfordert?
Die Leute machen ja die verrücktesten Sachen freiwillig. Sie springen von Brücken an Bungee-Seilen, sie messen über Wearables, so wie eine Armbanduhr, permanent ihren Puls oder ihren Kalorienverbrauch. Wer das freiwillig macht und Spaß daran hat oder das für sinnvoll hält, prima, kein Problem. Nur in dem Augenblick, wo jetzt jemand anders sagt, das müsste machen, da ändert sich die Geschichte.
Matthias Burisch ist Psychologe und Experte für das Burnout-Syndrom. Seit Jahren verzeichnen die Krankenkassen eine starke Zunahme von Fehlzeiten aufgrund von Burnout. Die Betriebskrankenkassen teilen mit, jeder 10. Arbeitnehmer sei von Burnout betroffen. Im aktuellen Psychoreport der DAK Gesundheit ist die Rede von Depressionen und Burnout bei jedem 20. Arbeitnehmer.
Matthias Burisch betrachtet die Zahlen mit Skepsis. Ob Burnout tatsächlich häufiger wird oder nur die Krankschreibungen, man weiß es nicht sicher. Genügend Gründe für einen Anstieg der Zahlen gäbe es aber.
In vielen Branchen hat es ja Arbeitsverdichtung gegeben. Also es gibt so die Regel, die halbe Belegschaft macht heutzutage das Dreifache, was vor 10 Jahren der Fall war. Wem das nicht liegt und wenn sie dann überhaupt gar nicht weg können, dann ist die Falle da.
Burnout müsse seine Ursache zwar nicht im Beruf haben, aber das Arbeitsklima, vor allem in börsennotierten Konzernen, sei geeignet, eine Erkrankung zu fördern.
In Unternehmen, speziell solchen, die nun wirklich auch ein Burnout-Problem haben, herrscht das, was man Short-Termism nennt im Amerikanischen, also Fixierung auf die nächsten Quartalszahlen.
Die Arbeitnehmer müssen also immer effizienter arbeiten. Matthias Burisch glaubt, dass die Arbeitsbelastung in den Industriegesellschaften an ihrem Limit angelangt ist.
Wenn jemand mal gezeigt hat, er kann auch 120% eine Woche lang, dann ist die Gefahr, dass die oberen Ebenen sagen, oh, das ging ja. Dann machen wir 120% jetzt zu 900, also der neue Norm ist 120%. Wenn man sowas sieht, sollte man früh gucken, wo kann ich hin. Nix wie weg. Und jeder, der im Berufsleben steht, sollte einen Plan B haben.
Im Parlament wurde bereits seit Jahren ein Gesetz gegen Burnout diskutiert. Nun ist es soweit. 2015 ist das sogenannte Präventionsgesetz in Kraft getreten. Die Krankenkassen werden verpflichtet, mehr Geld für gesundheitliche Prävention in den Betrieben auszugeben. Dass es schon so weit gekommen ist, zeigt die Dringlichkeit des Problems.
Ob das aber hilft? Seit 3 Jahren sind alle Arbeitgeber laut Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, neben körperlichen auch die psychischen Belastungen ihrer Arbeitnehmer zu ermitteln. Darüber müssen sie einen Bericht anfertigen, die sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Laut einer aktuellen Betriebsbefragung setzt nur die Hälfte aller Arbeitgeber diese Vorgabe um.
Das zu machen heißt nicht sehr viel. Aber nicht mal dieses elementare Instrument, was vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, wird eingesetzt. Es ist noch nicht teuer genug.
Die gucken nicht auf das Optimum, sondern denken, das Maximale, was sie rausholen können, ist immer am besten. Das ist ein Irrtum im Management. Wenn die Arbeit anspruchsvoller ist, muss das optimale Stressniveau eigentlich kleiner sein.
Matthias Burisch bekommt Schützenhilfe vom Mannheimer Wirtschaftsphilosophen Gunter Dück. Er hat die Schuldigen der Burnout-Explosion ausgemacht. In seinem aktuellen Buch mit dem Titel »Schwarm dumm« zieht Dück über Manager her, die ihren Betrieb immer effizienter führen wollen und damit oft das Gegenteil erreichen.
Die größte Dummheit ist, dass man so an Heilmittel glaubt. Das macht die Industrie heute auch. Also sie denken, dass sie aus diesem Effizienzwahn rauskommen, indem alle Mitarbeiter 2 Stunden Schulung in Design Thinking bekommen oder sowas.
Design Thinking, die Schule der kreativen Problemlösung im Team, liegt derzeit stark im Trend. Doch das Kernproblem liege woanders, so Dück. Die Optimierung in den Betrieben sei an ihre Grenzen gestoßen. Effizienz sei ein Konzept von gestern.
Die Industrialisierung nimmt vorhandene Dinge, die schon funktionieren, und macht sie effizient. Heute steht man aber vor der Aufgabe, was ganz Neues zu produzieren.
Nicht effizientes Arbeiten, sondern innovatives Denken sei gefragt. Gunter Dück hat lange in einer Führungsposition bei IBM gearbeitet. Als Mathematiker bestand seine Aufgabe darin, industrielle Prozesse zu optimieren. Er kennt die Strukturen in den Konzernen und ist überzeugt davon, dass in einem auf effizient gedrillten Betriebsklima innovatives Denken keine Chance hat.
Wenn Sie irgendwo lesen, wer eine gute Idee hat, dann ist es meistens unter einer Dusche oder so. Aber die Effizienzmanager veranstalten dann Meetings, machen Brainstormings und da wird auch keine neue Unternehmensidee geboren, sondern das wird irgendwo anders gemacht.
Dück ist überzeugt, die Unternehmen stehen vor einer Existenzfrage. Zum einen werde mit der Digitalisierung so manches Geschäftsmodell in Frage gestellt, aber auch die globale Konkurrenz werde viele Unternehmen zwingen, umzudenken. Die Philosophin Christine Ax geht noch einen Schritt weiter. Sie glaubt, dass die Industriegesellschaften an einem Punkt angelangt sind, an dem es nicht mehr weitergeht.
Wir verbrauchen zu viele Ressourcen. Wir zerstören bei dem Raubbau an diesen Ressourcen viele Landschaften und die Natur. Wir haben ein Problem mit der Artenvielfalt. Die Meere werden überfischt. Wir haben ein gravierendes Problem mit dem Bodenschutz, ja, mit Bodenerosion. Und wir wissen eben aus Szenarien, die gerechnet worden sind, wenn wir so weitermachen, wird es sehr schwierig. Die Lebensmittel werden wesentlich teurer werden. Es wird Probleme geben mit der Welternährung. Das ganze Thema Plastik im Meer wird ein Ausmaß nehmen, das man sich nicht vorstellen kann. Also wir rennen gegen die Wand. Und die Frage, die sich stellt, ist eigentlich sozusagen, warum?
Ist Effizienz natürlich?
Der perfekte Arbeitstag beginnt bei Thomas Speck mit einem Spaziergang durch den Botanischen Garten von Freiburg. Als dessen Direktor genießt er ein Privileg. Sein Büro liegt mitten im Garten. Thomas Speck lehrt an der Universität Freiburg Botanik und Biologie. Außerdem ist er Bioniker. Er untersucht Abläufe und Prinzipien, die in der Natur entstanden sind, und entwickelt daraus technische Lösungen für die Industrie. Etwa das Prinzip der Selbstreparatur. Er hat gemeinsam mit Kollegen aus der Kunststoffforschung Materialien entwickelt, die sich selbstständig reparieren können.
Optimal ist etwas, was in der Biologie ganz, ganz selten erreicht wird.
Thomas Speck weiß, wer sich an der Evolution orientiert, muss seinen Optimierungsdrang zügeln, muss Abschied nehmen von der Perfektion. Und die Evolution hatte immerhin einige Millionen Jahre Zeit.
Der Grund ist einfach der, dass fast alle biologischen Strukturen multifunktional sind. Das heißt, sie können eigentlich in der Evolution nie eine Zielvorgabe optimal erreichen, sondern sie müssen ja gleichzeitig anderen Zielvorgaben genügen.
Würde man eine Eigenschaft verbessern, würde sich gleichzeitig eine andere verschlechtern. Dieses Optimum nennt sich Pareto-Optimum oder Pareto-Effizienz, benannt nach dem Ökonomen Wilfredo Pareto.
Zum Beispiel Nadelholz. Tracheiden, die Pflanzenzellen, die den Baumstamm von den Wurzeln bis zu den Astspitzen durchziehen, bilden ein komplexes Röhrensystem. Tracheiden müssen zwei Funktionen erfüllen. Zum einen geben sie dem Baum seine Festigkeit. Gleichzeitig leiten sie das Wasser aus dem Boden bis in die Blattspitzen.
Und da kommt etwas rein, was die Biologie sehr, sehr clever macht. Die Biologie findet häufig zeitlich abgestufte Lösungen. Also wenn Sie sich Jahrringe im Holz von einem Nadelbaum angucken, von einer Tanne oder einer Kiefer, dann stellen Sie fest, dass die Tracheiden, die im Frühjahr gebildet werden, sehr dünnwandig sind, mit großem Lumen, also überwiegend der Wasserleitung dienen, und dass im Herbst gebildete Tracheiden sehr dickwandig und sehr kleinlumig sind und deshalb überwiegend der Festigung dienen.
Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, könnte man also zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Aspekte von Produkten oder Prozessen verbessern.
Dieser Zeitfaktor, der wird in unserer extrem schnelllebigen Welt, wo ja die Taktungsfrequenzen immer höher werden, auch wissenschaftlich häufig ein bisschen unterschätzt, wo man alles möglichst schnell gleichzeitig haben will. Und fast alles, was in der Biologie komplex ist, läuft über zeitliche Abfolgen ab.
Verfolgt man die Analogie weiter, könnte auch der Mensch die Effizienz so gestalten, dass er zu verschiedenen Zeiten verschiedene Parameter verbessert. Anders gesagt, wir müssen uns fragen, ob wir uns nach Zeiten des Wachsens und Erstarkens wieder öffnen müssten für frisches Wasser oder vielleicht für neue Ideen.
Die Analogie des fließenden Wassers erinnert an das Konzept des Flow. In der Glücksforschung steht Flow für das Gefühl, in einer Tätigkeit völlig aufzugehen. Im Flow sind das menschliche Fühlen, Wollen und Denken in Übereinstimmung. Zeit spielt keine Rolle. Alles geht mühelos von der Hand. Manche Psychologen sehen darin den ultimativen Glückszustand.
Auch Glück kann eine Kategorie für Effizienz sein. Im kleinen Himalaya-Staat Bhutan etwa ist das Erreichen von größtmöglichem Glück erklärtes Staatsziel. Deshalb wird der Grad der Zufriedenheit der Bevölkerung gemessen, als Brutto-Nationalglück. Würde der Bau einer neuen Straße oder die Ansiedlung eines Industriebetriebes dem Brutto-Nationalglück zuwiderlaufen, würde die Regierung Einhalt gebieten. Dies wäre ein Sieg der Glückseffizienz.
Der Biologe Thomas Speck meint, auch in der Forschung ist Zeit- oder Kosteneffizienz kontraproduktiv. Man müsse sich erlauben können, in Sackgassen zu laufen, auch mal Fehler zu machen.
Die Gefahr, wenn ich in der Forschung zum Beispiel, auch in der angewandten Forschung, nur auf Effizienz schaue, also auf Zeit- und Ressourceneffizienz, was bei uns einfach, wie viel Personal muss ich einsetzen, um eine Frage zu lösen, wie lange muss ich das einsetzen, das ist eigentlich der Tod der Innovation.
Gunter Dück, der Kritiker aus der Industrie, kann das bestätigen.
Die Leute trauen sich heute nicht mehr, Arbeitsschritte einfach so zu planen, so ins Blaue. Wir probieren jetzt mal und tun unser Bestes und gucken mal, was rauskommt. Das ist bei Innovationen irgendwo notwendig.
Müssen wir die klassischen Effizienzkriterien in Frage stellen?
Für Christine Ax ist dies eine Frage der Moral.
Die Art und Weise, wie wir mit den Kreaturen umgehen in der Landwirtschaft, das ist wirklich zum Teil abartig und entmenscht uns vor allem auch. Ja, es ist menschenunwürdig. Die Tiere, die Lebewesen sind, zum reinen Mittel zum Zweck zu machen, das ist ethisch völlig unmoralisch.
Die Massentierhaltung gehört für sie in diese Kategorie. Die Deutschen sind hier besonders effizient. Jedes Jahr werden hierzulande 58 Millionen Schweine, 630 Millionen Hühner und mehr als 3 Millionen Rinder geschlachtet. Deutschland ist einer der größten Fleischexporteure der Welt, mit Preisen, die so niedrig sind wie nirgendwo sonst. Aber muss ein Stück Fleisch von einem lebendigen Wesen wirklich billiger sein als ein Apfel?
Das mag aus der Sicht der Gewinnoptimierung des einzelnen Bauers oder Investors effizient sein, weil es nämlich dessen Profit steigert. Aber es ist aus einer übergeordneten Sicht, es ist absolut irre und uneffektiv und unverantwortlich.
Christine Ax verweist auf die langfristigen Effekte. Die Fleischproduktion verursacht zunehmend Antibiotikaresistenzen bei Mensch und Tier. Riesige Wälder werden abgeholzt, um dort Tierfutter anzubauen. Lebensmittelskandale häufen sich. Umweltschutzorganisationen warnen vor unabsehbaren Spätfolgen für die Natur, aber auch für die Nahrungsmittelsicherheit des Menschen.
Wir haben sicher zum ersten Mal in der Evolution die Chance, den Planeten zu zerstören. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja gut, es ist alles Evolution, wenn man den Planeten bis zum Exitus ausbeutet. Ja, hat er nicht gut geklappt. Ich hoffe zumindest, dass dem eine gewisse moralische Verantwortlichkeit entgegensteht und wir uns auch der Verantwortung bewusst sind, die wir eigentlich für das Habitat Erde haben sollten.
Mit dem Menschen werden zum ersten Mal in der Geschichte der Natur Moral und Verantwortung zu Kategorien der Evolution. Damit stellt sich auch die Frage nach den Grenzen der Effizienz. Vielleicht gilt es hier, andere Begriffe zu finden.
Es ist ganz häufig so, dass Funktionen in der Biologie in der Evolution entstanden sind, die gut genug sind, also gut genug, um eine gewisse geforderte Funktion zu erfüllen.
Der Mensch aber sei so versessen von dem Streben nach Perfektion, dass er sein eigentliches Ziel aus den Augen verliere.
Wir bauen immer noch unsere Privathäuser mit der Idee, die müssen 1000 Jahre stehen. Also eigentlich bauen wir immer noch einen Kölner Dom. Und das ist natürlich Blödsinn, weil die normale Nutzungsdauer von einem Privathaus ist vielleicht 1,5-2 Generationen heute. Die Biologie baut häufig Wegwerfgebäude, Wegwerfhäuser, die später eben wieder rezykliert werden können. Da ist eben auch die Frage, was ist denn da gut genug und was ist denn notwendig, um die Funktion zu erfüllen?
Gut genug sein. Ist das vielleicht eine Alternative zur Effizienzspirale? Zum Streben, immer schneller, billiger und dabei besser zu werden? Wie wäre es mit Genügsamkeit? Also Suffizienz statt Effizienz.
Ich muss überhaupt nicht der Schnellste sein, weil oft ist ja der Schnellste dann nach einigen Jahren der, der gesundheitliche Schäden davon trägt. Das ist eigentlich eben auch das Schöne daran, dass ich durch die Vermessung einfach weiß, wo stehe ich da und was kann da ein möglicher Langzeiteffekt sein, welches Tempo ist denn überhaupt geeignet, um dann zu diesem höheren Ziel beizutragen.
Die beiden Kernbegriffe sind Arbeitsfreude und Selbstwirksamkeitserwartung. Was heißt das auf Deutsch? Morgens gerne zum Job zu kommen. Und da werden sich die Unternehmen eine Menge einfallen lassen müssen, damit das Ganze mehr Spaß macht. Das andere ist, Leute dürfen auf keinen Fall sagen, das packe ich nicht mehr.
Es war schon immer ein alter Menschheitstraum, selbstbestimmt arbeiten und leben zu können. Und wenn uns in Zukunft vielleicht in manchen Bereichen die Maschinen alles abnehmen, dann kann das auch die Realisierung eines Traums sein, ja, wenn wir damit klug und weise umgehen.
Der Traum? Gesundheit, Wohlstand und Freude an der Arbeit. Glück. Sollten wir Schluss machen mit dem Streben nach noch mehr Effizienz? Christine Ax meint, wir sollten stattdessen die Effektivität in den Vordergrund stellen. Das langfristige Ziel.
Der ganze Wachstumswahn, da macht es immer Sinn, sich zu fragen, sozusagen, warum eigentlich, wofür eigentlich? Das hat sich verselbstständigt. Effektiv, meine ich, sind Lösungen, die der Menschheit und uns allen dienen und die ein gutes Leben und die Zukunft sichern.
Effektivität. Entscheidend ist das Ziel. Der Aufwand, mit dem es erreicht wird, sollte dem Menschen angemessen sein. Natürlich ist es effizienter, Sträucher mit einer motorgetriebenen Heckenschere zu beschneiden, als mit der Hand. Effektiv, also zielführend, ist beides. Der Motor ist laut, er verbraucht fossile Rohstoffe, die irgendwann erschöpft sein werden. Er birgt Verletzungsgefahren. Bei der Handarbeit braucht man vor allem Geduld, um an das Ziel zu kommen. Manche mögen dabei sogar Glück empfinden.
Wie menschlich ist Effizienz von Ertrag und Aufwand? Ein Feature von Mirko Heinemann war das. Für den Ton verantwortlich war Andreas Nahr. Sprecher waren Britta Steffenhagen und Rosario Bonner. Die Regie führte Stefanie Lasai und die Redaktion hatte Martin Hartwig. Damit gehen die Zeitfragen zu Ende. Morgen geht es an gleicher Stelle um Gedenkstätten und die Frage, wie authentisch kann ein historischer Ort wie das ehemalige KZ Buchenwald sein? Wie lässt sich von diesem Ort erzählen, obwohl es unmöglich ist, nachzuvollziehen, was damals passiert ist? Im Studio verabschiedet sich Frederik Rother. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.